eingedeicht. Die Werder-Show.
Enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht.
Sind wir alle Trainer? Sind wir alle. Werder verliert den Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg mit 1:4 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eingedeicht mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Reporter Bjarne Vogt. Sieht auch gut aus, der Junge, oder Trainer?
Hat sich dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen hübsch gemacht, um sich zu zeigen.
Vielleicht. Hi, moin Bjarne. Hast du auch moin, Timo. Gar keinen Bock auf eine neue Folge eingedeicht?
Erstmal freut mich, dass Daniel Thun noch ein Kompliment zumindest in die Richtung gebracht hat. Bock ist das eine. Es ist viel zu tun aktuell, es gibt viel zu besprechen und definitiv auch einiges mal zu kritisieren, auch mal ein bisschen vielleicht Hintergründe zu erklären hinter ein paar Sachen. Deswegen kein Bock, weiß ich nicht. Einfach viel los aktuell.
Wir müssen dadurch, die Stimmung rund um den SV Werder Bremen ist schlecht. So, Coach, was machen wir heute?
Spieler waschen.
Nee, das nicht. Aber natürlich reden wir heute über den Auftritt des SV Werder Bremen beim SC Freiburg. Und schon vor dem Spiel der Schock. Jens Stay fällt monatelang aus. Also muss ich wirklich sagen, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Und da habe selbst ich als Daueroptimist gedacht, scheiße. Yes. Scheiße, scheiße, scheiße.
Ist das Worst-Case-Szenario. Haben gestern auch alle Beteiligten betont. Ich war ja Samstag beim Abschlusstraining. Also ich habe es gesehen. Er war, wie gesagt, am Anfang bei einer Torschussübung noch ganz normal mit dabei und fasste sich halt irgendwann an den Oberschenkeln. Es ging dann zum Abschlussspiel und er wurde immer wieder behandelt. Sah aber in dem Moment noch gar nicht so schlimm aus, weil er auch normal weitergehen konnte. Und irgendwann, wie gesagt, war das so eine lange Behandlung, musste er sich hinlegen, wurde dann am Ende sogar mit dem Golfcar ja weggefahren. Da war es trotzdem, dass er von dem monatelangen Ausfall hat zu dem Zeitpunkt noch keiner dran gedacht, dass er dafür Freiburg ausfällt. Okay, von mir aus, dass er sich aber so eine schlimme Oberschenkelverletzungen zuzieht, dass selbst Daniel Thun heute Morgen nochmal sagte, dass sie sich immer noch in Untersuchungen befinden, wo genau am Ende vielleicht sogar was operiert werden müsste, dass sie sich das anschauen müssen, dass er eben das ganze Jahr zu 100% nicht mehr spielen wird, also bis Ende Dezember dann des Jahres, ist ja, wie gesagt, absolutes Worst-Case-Szenario.
Absolute Vollkatastrophe und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft, wenn du so kurz vor Spielbeginn diese Nachricht bekommst. Ja, und im Zweifel auch was mit dem Gegner. Wenn der Gegner weiß, ja, Jens Day, der wichtigste, beste Spieler des SV Werder Bremen ist nicht dabei. Hilft dem SC Freiburg, wenn er natürlich nicht.
Zweimal in Folge wäre das bester Torschütze geworden in der Liga. Das als Mittelfeldspieler, absolute Führungsfigur auch in der Kabine. Klar, da kann er jetzt in den nächsten Monaten auch immer mal wieder neben der Reha in der Kabine sein, aber auf dem Platz fehlt er natürlich an allen Ecken und Enden. Daniel Thun ziemlich bezeichnend gestern betont, unser Spiel war schon sehr auf ihn zugeschnitten. Also das natürlich auch, da musst du vielleicht sogar über eine Systemänderung nachdenken. Kommt natürlich jetzt drauf an, was passiert auch noch im Mittelfeld, werden wir später in Ruhe drüber sprechen, ganz wie du ihn noch ersetzt. Aber im ersten Moment, wie gesagt, ist es ein Szenario, was du niemandem wünschst bei Werder. Und was jetzt im zweiten Mal in Folge, wenn wir an Mitch Weiser letztes Jahr denken, der als absoluter Unterschiedsspieler das ganze Jahr sogar fehlte, immer noch nicht dabei ist, auch wenn es kurz davor ist, dass er zurückkommt, ist es für Werder mal wieder eine enorme Hiobsbotschaft.
Katastrophe. Ich sagte es ja schon. Absolute Vollkatastrophe. Reden wir über das Spiel. Die ersten 15 Minuten fand ich ganz gut. Da erinnere ich mich an diesen Ball von Chucky, durchgesteckt auf Jinma. Der lässt einen aussteigen. Ball rechts rum, er links rum. Und dachte ich, was ist hier denn los? Ja, war dann aber auch schnell wieder weg, dieses Gefühl.
Ja, es ist halt irgendwie so, wie man Werder Bremen aus der letzten Saison kennt. Es gibt Phasen, da spielst du echt vernünftig mit, da bist du vielleicht sogar die bessere Mannschaft, wie es in der Anfangsviertelstunde, ersten 20 Minuten der Fall war. Haben wir hinteraus selbst die Freiburger auch betont, ey, da waren wir überhaupt gar nicht gut auf dem Platz. Da hätte man Chance von Gröll vielleicht sogar führen können. Ja, und danach machst du die gleichen Fehler, wie es halt im letzten Jahr der Fall ist. Du bist bei Standards zu unaufmerksam, das 1-0, was du viel besser verteidigen kannst und du lässt dich danach halt, ja, dir einfach viel zu einfach diese Butter vom Brot nehmen. Die Gegentore dann natürlich direkt vor der Halbzeit, nach der Halbzeit tun nicht gut und fairerweise muss man sagen, hat man fast schon davon profitiert, dass Freiburg nach der 60. Minute eigentlich fast das Fußballspielen eingestellt hat und gesagt hat, hey, wir haben jetzt auch unter der Woche gespielt, wir führen 4-0, alles in Ordnung, dass du hinten raus noch einen Ehrentreffer machst. Bedenklicher Auftritt zumindest nach den ersten 20
Minuten. Ja, wie schlecht fandst du es?
Ja, einfach nicht gut genug. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Du kannst in Freiburg verlieren. Also Freiburg ist eine gute Mannschaft. Nochmal, die spielen europäisch, waren im Europa-League-Finale letztes Jahr. Die haben definitiv Qualität, die vielleicht auch einfach Werders Qualität im Kader übersteigt. Und du kannst auch am ersten Spieltag dort verlieren. Was ich alarmierend finde, ist nur, dass es mal wieder aufzeigt, dass Werder zum Saisonstart nicht fertig ist. Du kannst die schlechtere Mannschaft sein, du kannst auswärts dort mal keinen guten Tag haben, ist alles okay. Aber du hast jetzt zum zweiten, dritten, vierten Mal hintereinander im Jahr, zum ersten Spieltag, zum Saisonauftakt, deinen Kader nicht fertig, viel zu viele Verletzungsprobleme. Ja. Und das ist einfach das Problem. Guck dir Elversberg an, guck dir Paderborn an, da möchte mir doch keiner sagen, dass die einen besseren Kader als Werder Bremen in der aktuellen Situation haben. Aber die sind am ersten Spieltag fertig. Die sind fertig mit ihrer Kaderplanung. Und das ist ein entscheidender Faktor, den du in Bremen bedenken musst, dass das jetzt zum zweiten Mal in Folge deutlich nicht funktioniert hat.
Du hast den Trainer gefragt, ob man sich Sorgen machen muss um Werder. Das hat er gesagt.
Nein, muss man sich nicht. Also das ist etwas, wir wissen ja schon, in welchem Teich wir gerade schwimmen. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt relativ viel über Freiburg geredet habe, aber vielleicht ist Freiburg auch aktuell nicht unser Maßstab, aber es ist unser Anspruch, dass wir möglichst nah rankommen. Und ich finde, phasenweise ist es uns gelungen. Da muss man einfach positiv bleiben. Und ich glaube, die Qualität, die wir haben, die lässt sich auch noch mal so entfalten, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es alles seine Zeit braucht. Aber nochmal, wir reden ja jetzt nicht direkt schon wieder über Abstiegskampf oder Aufstiegskampf. Hätte sich jetzt auch verboten, wenn wir das Spiel auswärts 4-1 gewonnen hätten, dann von großen Dingen zu träumen. Deswegen sagen wir analytisch, Ist-Zustand ist 1-4 schon heftig, aber vielleicht dann auch erkennbar. Wir sind im Prozess und glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen auch die Punkte erzielen, die wir einfach brauchen, um vielleicht dann dieses Jahr auch möglichst schnell an diese 40 Punkte zu kommen.
Ja, hat er recht?
Zum jetzigen Zeitpunkt ja. Also natürlich, nochmal, es ist der erste Spieltag und natürlich schleppen wir alle aus dem Umfeld, auch alle Fans und alle Beteiligten noch im Verein diese letzte Saison noch so ein bisschen mit, weshalb eben jetzt der Sommer so kritisch beäugt wurde, die Transfers jetzt gerade, weil es halt eben so viel daran erinnert und ja alle nur genau die Saison nicht nochmal haben wollen. Es ist absolut möglich, dass der Kader, der jetzt eben noch einige Veränderungen haben wird, dass der in 3, 4, 5 Wochen deutlich eingespielter ist und dann auch eine absolut vernünftige Mannschaft darstellt. Mit einem dann fitteren Niklas Füllkrug, mit einem Mitchell Weiser, der zurückkommt, mit 1, 2 Verstärkungen. Das ist definitiv vorstellbar. Es ist aber für mich einfach nur der entscheidende Faktor. Du sitzt dort im Mai und weißt, du willst genau diesen Sommer vom letzten Jahr nicht noch einmal haben. Und alle Beteiligten betonen das und wollen für Aufklärung sorgen. Und du bist aber wieder in der gleichen Situation. Da gehört auch ein bisschen Pech dazu. Justin Jimmer-Transfer, der kurz vorher abblitzt, nicht zustande kommt. Und Jens Day, der sich diesen Oberschenkel reißt. Es gibt viele verschiedene Sachen, auf die hast du auch keinen Einfluss. Aber dass du trotzdem in dieser gleichen Situation wieder bist, das sorgt, glaube ich, meiner Meinung nach dafür, warum im Umfeld eben schon sorgenvolle Blicke auf Werder gerichtet werden. Auch wenn man natürlich bedenken muss, erster Spieltag, schweres Auswärtsspiel, natürlich kann das noch anders laufen.
Ich war nach dem Spiel wirklich maximal bedient, weil ich ja schon so diesen Reset-Button gedrückt hatte und mir dachte, ja, vielleicht wird ja in dieser Saison mal wirklich alles besser, anders. Es geht vorwärts und dann kriegst du am Sonntag da dermaßen auf die Fresse. Ja. Ist sowieso die Frage, ne? Verliert man lieber am Freitagabend oder am Sonntag? Also viele haben ja sonntags so das Gefühl, ja, noch mal ein kleines Highlight raus, bevor es dann wieder in die neue Woche geht. Ja, müssen wir jetzt hier auch nicht entscheiden, was der bessere Zeitpunkt ist, um richtig einen auf die Mütze zu bekommen. Mir ging es auf jeden Fall denkbar schlecht im Fußballkontext. Was mich aber wieder hochgezogen hat, ein bisschen zumindest, ist mal wieder Niklas Füllkrug, der gesagt hat, ich muss das kurz nachgucken, ich bin gar nicht so bedröppelt, ich bin eigentlich noch recht positiv, recht gut drauf und freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Der fand das alles nicht so schlecht und sagte, ja, die Automatismen greifen noch nicht so. Das hat mir zumindest ein besseres Gefühl gegeben.
Ja, es ist so ein, in meiner Sicht, ein bisschen zwiespältiger oder zweiseitiger Auftritt von ihm gestern in der Mixzone danach gewesen. Also zum einen kann ich verstehen, was er meint, eben genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Natürlich hilft es niemandem intern, jetzt schon den Krisenmodus nach einer Niederlage rauszuholen. Sie sind im Pokal weitergekommen, haben nicht überzeugt dort, aber sind weitergekommen, haben jetzt in der Liga bei einem europäischen Verein verloren. Okay. So, und das verstehe ich, dass er natürlich dort mit seiner Erfahrung jetzt versucht, danach sich auch vor die Medien zu stellen und zu sagen, hey, pass mal auf, Leute, ich möchte erstmal ganz kurz, dass wir ein bisschen kalmer machen, dass wir jetzt nicht direkt hier den Verein irgendwie anzünden. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass er natürlich auch aufpassen muss dort. Wie gesagt, es gibt halt eben viele Punkte aus dem letzten Jahr, die alle Beteiligten mitschleppen. Es gibt auch in diesem Sommer viele Punkte, die nicht gut funktioniert haben. Verletzungsgeschichte, späte Transfers. Dass man da jetzt nicht zu sehr dazu irgendwie neigt, Dinge öffentlich schön zu reden und irgendwie erklären zu wollen und sagen, hey, ne, also dass du ein bisschen sagst, bitte gebt uns Geduld, es wird noch alles kommen. Gebe ich jedem den Punkt, ist alles fair. Oh, es darf am Ende kein Schönreden werden. So hatte ich nicht das Gefühl gestern bei ihm. Ich habe mir auch das Ganze angehört und ich glaube, das meinte er überhaupt nicht. Wenn es jetzt aber 2, 3 Mal nochmal passieren soll, der war nach Lüneburg schon in die ähnliche Richtung, da ist man aber weitergekommen, das konnte man noch verstehen, dann wird es schwierig.
Fülle macht das schon und zieht uns alle wieder hoch und den SV Werder natürlich damit auch. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf die Tabelle. Macht das schon Sinn?
Es macht sehr viel Sinn.
Na dann würde ich wohl Markus anfangen bitten.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl. Markus, Anfang. Do your magic. Tu es, tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen, der SV Werder auf Platz 15 mit 0 Punkten. Ja, nach oben gucken, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber eigentlich muss Werder ja nur 12 Mannschaften finden, die noch schlechter sind als Werder. Und dann wird das mit dem Europatraum ja auch was. Ja, heute spielt.
Alter, ne? Daueroptimist. Ja, du versuchst es natürlich trotzdem. Ja. Nein, natürlich, auch das hat Daniel Thun vorhin gesagt, guck dir die Tabelle jetzt gerade an. Der VfB Stuttgart ist letzter und er hat vorhin auch betont, die Chance ist ziemlich gering, dass der VfB Stuttgart am Ende genau auf diesem Tabellenplatz bleibt. Ne? Also deswegen sollte man nach dem ersten Spieltag jetzt nicht schon zu früh den Handschuh hinwerfen und sagen, das macht jetzt alles keinen Sinn mehr. Aber wie ich es eben betont habe, der Knackpunkt für mich ist, du hast es zum zweiten Mal in Folge nicht geschafft, deine Mannschaft, deinen Kader, dass du Verletzungen hast, okay, aber deinen Kader so fertigzustellen, dass du eben nicht am letzten Tag noch 5 Leute irgendwie transferierst von der einen in die andere Richtung, sondern dass sich jemand einspielen kann, weil das kommt jetzt ja dazu. Selbst wenn du jetzt noch ziemlich vielversprechende Transfers holst, und es sind ja 1-2 Namen dabei, über die wir gleich sprechen, die zumindest eine Euphorie wecken könnten oder Gedankenspiele wecken könnten, die musst du integrieren wieder im laufenden Wettbewerb. So, du hast zwar dann irgendwann diese Länderspielpause, Ende September nochmal, die könnte dir gut tun, aber ansonsten hast du wieder keinerlei Vorbereitung, wie bei Horst Steffen letztes Jahr. Und du musst dann darauf hoffen, dass sie in einem neuen Land, mit einer neuen Sprache, in einem neuen Team, während einer druckvollen Situation in der Saisonphase sofort funktionieren. Und das kann klappen, aber ist verdammt schwer.
Was hilft uns und dem SV Werder? Drinks. O-Saft mit Eigelb trinken wir hier nach Niederlagen, also vermutlich noch sehr oft in dieser Saison.
Ich will ihn nicht offen.
Aber wir haben einen neuen Move dabei. Hier erstmal ein O-Saft für dich. Eigentlich ist das O-Saft mit Eigelb. Ich habe mir jetzt überlegt, wir kloppen da einfach die Eier auch mit Eiweiß rein.
Ja, super.
Vielleicht legt das diesen Schalter um, den es jetzt einfach braucht.
Wenn wir beide uns nochmal richtig fit machen, oder? Vielleicht ist das doch mal
hinten raus.
Ja, mach mal du das. Wenn du das mal hier
einmal ein bisschen.
Kannst du das? Kann ich, ja, auch sehen. Ich kann das hier auch richtig. Oh ja. Oh, der, das hat richtig.
Das ist gut. So, und das gleiche hier nochmal.
Eieiei. Noch 5 Jahre rumrühren hier.
Das bringt uns nach vorne. Ja, das bringt uns und den SV Werder Bremen nach vorne. Ich würde dir empfehlen, das doch relativ gut durchzurühren.
Ja, mache ich.
Eiweiß ist auch wichtig, ne? Also wie sie denn überhaupt
O-Saft, ja, aber heute auch noch nicht viel gegessen. Also das kann nur helfen, tatsächlich. Und wenn es dann Werder auch noch helfen sollte, umso besser.
Ja, das sieht doch sehr lecker aus.
Timo.
Darf ich itten? Wohl sein.
Cheers.
Hatte ich echt so einen Klumpen. Habe ich nicht gut durchgerührt.
Ist noch viel da. Super. Sehr gut. Ist aber gar nicht so schlimm wie gedacht, tatsächlich. Ich
trinke das aus.
Denkst du nicht? Nimm später nochmal einen kleinen Schluck.
Ui. Ja, muss auch ein bisschen wirken lassen. Ja,
muss auch ein bisschen wirken lassen.
Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das uns und den SV Werder Bremen nach vorne bringt. Und wenn das dann funktioniert und wer da vielleicht was holt gegen Leipzig, ja, dann werden wir das hier dauerhaft machen. So. Transfers. Wer da kann auch nachlegen, Deadline Day am Dienstag. Wir nehmen diese Folge am Montagmittag auf. Heißt, wenn ihr das seht oder hört, ist womöglich schon eine ganze Menge passiert.
Genau.
Dinge, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass sie passieren.
Oder die sie zumindest anbahnen. So ein bisschen können wir ja darauf hinarbeiten, zu erklären, was sich jetzt alles so passieren könnte, zumindest in den nächsten 30 Stunden.
Genau.
Fangen wir mit der Zugangsseite vielleicht mal an, vielleicht ein bisschen spannender. Jetzt muss ich mal bei der Aussprache mal ein bisschen aufpassen.
Oh, ja, ich bin gespannt.
Juri Recher, oha. So wurde er mir zumindest erklärt, holländische Aussprache, niederländische Aussprache.
Hoffentlich hat mich keiner verarscht.
Juri Recher, vielleicht ist es auch falsch, schreibt es drunter, aber stummes G, also eher ein CH, so wurde es mir gesagt.
Na klar.
Befindet sich am Montag, also wo wir gerade aufnehmen, bereits in Bremen zu seinem Medizincheck. Mhm. Einjährige Leihe mitsamt Kaufoptionen, die soll so rund um die 5 Millionen liegen, kommen von Ajax Amsterdam. Ist ein defensiver Mittelfeldspieler, kann auch Achter spielen, soll sogar auch rechter Verteidiger spielen können. Muss man sich da mal anschauen, inwiefern das vielleicht auch weiterhelfen könnte. Ist ja auch eine Baustelle von Werder weiterhin. ja, ist jemand, der letztes Jahr in der Niederlande viele Spiele von Anfang an gemacht hat bei Ajax, der jetzt trotzdem gerne gehen sollte, weil man sich da verstärkt hat auf der 6. Und der jetzt klar der Stay-Ersatz erstmal sein soll. Der wäre sonst
auf Papier doch erstmal gut,
ja,
oder?
Der wäre sonst wahrscheinlich nicht gekommen. Ja. Jetzt aber nach dem Ausfall von Stay brauchtest du dann auch jemanden in der Zentrale, der auch defensiv mitdenken kann. Senne Lynn, wie der Trainer sein würde, Senne Lynn ersetzen kann.
Ich lerne dir noch was.
Ich versuche auch bei Daniel Thun das immer zu hinterfragen. Vielleicht sagt das mir auch falsch. Vielleicht verarscht er mich wirklich. Mal gucken. Aber ja, und dementsprechend, der wird mit aller Sicherheit, wenn jetzt beim Medizincheck nichts mehr passiert, vermutlich noch heute Abend, also am Montag, unterschreiben für ein Jahr.
Wer kommt noch?
Nächster spannender Name, Moussa Ndiaye. So wurde er mir da auch gesagt. Auch unterschiedliche Varianten, die da möglich sind.
Kennst du das Einzige?
Ja, ich sag's immer nur mal ganz kurz, so wurde es mir gesagt. Moussa Ndiaye vom RC Anderlecht. Variabler Linksverteidiger, der auch mit dem linken Fuß Dreierkette zum Beispiel Innenverteidigung mitspielen könnte. Das war ja die Baustelle, die man jetzt noch gesehen hat auf der Außenverteidigerposition. Mhm. Der soll auch für ein Jahr per Laie mit Kaufoptionen kommen aus Anderlecht. Da gab's jetzt zuletzt, und mit dem Spieler war man sich schon lange einig, aber so, dass man ja mit den Belgiern noch so, die haben so ein bisschen geblockt, das Ganze. Das, was wir jetzt aber gehört haben, ist, dass er dann am Dienstag zum Medizincheck kommen soll, um eben halt auch für ein Jahr auf Leihbasis zu unterschreiben. Warum da ein Linksverteidiger vielleicht noch kurz? Weil man tatsächlich schon damit plant, dass Mitchell Weiser womöglich noch vor der Länderspielpause zurückkehren könnte.
Das wäre so gut.
Das war Daniel Thun heute nochmal bestätigt. Das ist zumindest der Plan, wenn es jetzt keinen weiteren Rückschlag mehr gibt. Felix Agu soll dann nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Dazu hätte man mit Schmedkins, Grüll, vielleicht sogar Recher, Leute, die hinten rechts Notfall spielen könnten. Und halt hinten links mit Olivier Demann nur einen Spieler. Agu sieht man wohl eher auf rechts als auf links, weswegen man da überlegt hat, ja, einen Herausforderer für Olivier Demann und nichts anderes stellt er da. Hat jetzt letztes Jahr bei Schalke im halben Jahr ausgeliehen, viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Da war er echt auffällig, aber er soll der Herausforderer für Olivier Demann werden.
Klingt erstmal gut. Sonst noch wer?
Es wird auf jeden Fall, ist es der klare Plan, halt eben noch jemanden in der Offensive beziehungsweise im offensiven Mittelfeld zu holen, weil halt eben da jetzt eine Lücke klafft, denn da kommen wir ja zur Abgangsseite, da passiert ja auch noch relativ viel. Samuel Bangula wird mit aller Voraussicht nach ausgeliehen werden zu Atalanta Bergamo nach Italien. Da vielleicht auch zur Einordnung, warum wird er ausgeliehen? Also der Spieler wollte nach unseren Informationen unbedingt jetzt Spielpraxis sammeln, die konnte man ihm in Bremen nicht versprechen, auch weil er eben in der Vorbereitung erneut nicht zu 100% überzeugt hat. Über seinen Auftritt in Lüneburg haben wir schon mehrmals geschrieben und gesprochen, der nicht gut war, danach öffentlich kritisiert worden. Er wollte jetzt ganz gerne zurück nach Italien, eben Spielpraxis sammeln. Es ist aber eben so, hättest du ihn jetzt versucht zu verkaufen, hättest du nicht mal ansatzweise diese 10 Millionen reinbekommen, die du ausgegeben hättest.
Und
so ehrlich muss man sein, der hätte den Laden fast zumachen können.
Ja, das wäre ein Eingeständnis gewesen.
Den zweiteuersten Vereinstransfer jemals für deutlich unter Marktwert und unter Einkaufssumme verkaufst, wäre nicht möglich gewesen.
Geht nicht.
Es ist immer noch die Hoffnung, auch das hat Daniel Thun heute betont, natürlich sieht man das grundsätzliche Potenzial des Spielers. Und jeder, der mal ein Training da verbracht hat, kann das bestätigen. Aber so ehrlich muss man auch sein, in diesem einen Jahr hat er es deutlich zu wenig gezeigt. Und auch wenn man jetzt versucht hat, auch uns so ein bisschen in der Vorbereitung häufig zu sagen, er ist jetzt besser integriert, seine Familie ist nachgekommen, all die Themen. Er war auch in dieser Vorbereitung nicht auf dem Niveau, den du ihn brauchst, um ein Unterschiedsspieler zu sein. Und deswegen erhofft man sich durch ein Jahr mit viel Spielpraxis in Italien eine Leistungsexplosion von ihm, um ihn dann entweder wieder einzugliedern oder im besten Fall dann für über 10 Millionen verkaufen zu können. So der Plan.
Malatini geht auch.
Malatini wird es wohl in die MLS ziehen, in die USA. Cincinnati ist da ein Kandidat, der ziemlich weit vorne sein soll. Bei Skelly Avero und David Kufnatski sieht es weiterhin danach aus. Sie waren am Montag eben jetzt noch beim Regenerationstraining mit dabei in Bremen, dass es bis Dienstag schwer wird. Gibt es weiterhin keine konkreten Gespräche, sollen aber beide unbedingt eigentlich noch von der Gehaltsliste runter. Kufnatski könnte ja auch nicht mal mehr ausgeliehen werden, hat nur noch ein Jahr Restvertrag. Deswegen sieht es da schon danach aus, dass es vielleicht Märkte werden, die länger als der 1. September geöffnet haben. An Polen, glaube ich, denke ich da unter anderem. Also es gibt so ein paar Länder, die eben nicht am 1. September Transferschluss haben. Deswegen, das könnte noch möglich sein. Aber ja, Malatini und Samuel Bangula definitiv noch die beiden wahrscheinlichsten Abgangskandidaten.
Dann braucht es noch einen Offensiven. Puertas wird es nicht, Fragezeichen?
Auch das können wir schon beantworten. Cameron Puertas wird es nicht werden. Das hat Peter Niemeyer uns heute offiziell bestätigt. Man hat die ganze Zeit bis jetzt eigentlich versucht, um ihn zu kämpfen. Er wollte wohl auch gerne zurück nach Bremen, konnte sich das gut vorstellen. Das Problem ist am Ende einfach die Ablöse und das Gehalt. Er hat in Saudi-Arabien ja um die kolportierten 6 Millionen Euro verdient. Das bekommst du einfach hier nicht hin, selbst mit Abstrichen des Spielers, Ablöse im Bereich von einer hohen einstelligen Millionensumme wäre auch noch oben drauf gekommen, ist für Werder, so ehrlich muss man sein, das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge für sich, die wirtschaftliche Situation, sprengt sonst den Rahmen, einfach nicht darstellbar.
Finde ich gut. Puertas hat mich nicht überzeugt, kann ja jeder für sich selbst bewerten. Mhm. Ich möchte da gerne andere Spieler sehen und eben nicht Puertas. Nur meine kleine bescheidene Meinung am Rande. Das hast du alles sehr gut erklärt und eingeordnet, Bjarne. Schon mal vielen Dank. Dann hören wir jetzt mal rein, was die Eingedeich-Community für Fragen hat. User fragen User. Jingle vorher frei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Ich habe es ja schon gesagt, die Stimmung ist schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Wir legen los mit Felix. Wie lange müssen wir diese Scheiße noch ertragen? Ist jetzt die Frage, meint er eingedeicht oder ja, das, was rund um
Messer das leider noch lange wahrscheinlich. Außer ihr guckt es alle immer nicht mehr. Fangt aber bitte gar nicht erst mit an, das aufzuhören. Deswegen.
Geh noch weiter. Werder, Olli. Wann ist endlich Länderspielpause?
Ende gut. September, ja. 20. Ja. glaube ich.
Geigenhumor kommt dir immer sehr gut an. Dazu passt DJ-Erich-O. Besteht die Gefahr, jetzt abzuheben, nachdem der Saisonauftakt in Freiburg so stark war? Ja, also Geigenhumor. Toll, 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 toll. Pinhead-X, ich bin gerade leer, bitte etwas positive Vibes. Ja, schwierig. Schwierig. Heute. Kotzauer, der Fumsmann. Warum ist die Enttäuschung gerade bei allen so groß und das Erwartungsmanagement so klein? Man muss doch mal realistisch in die Saison gehen und alle, die immer meinen, Ahnung vom Fußball zu haben, sind dann nach einem 1:4 die lautesten. Ja, Brudi, ich denke, du bist so ein Experte. Da musst du doch eigentlich wissen, dass Freiburg Werder hier locker wegsnacken muss.
Es ist viel Wahres dran, aus dem eigenen Punkt. Aber ich glaube, das ist halt eben das Schwierige, womit man sich seit Jahren immer noch beschäftigen muss als Werder-Sympathisant da draußen. Der SC Freiburg ist dem SV Werder Bremen meilenweit voraus. Mhm. Und das ist ein Fakt, das ist die Wahrheit. Und deswegen kann man natürlich dort verlieren. Ich glaube, die Begleitumstände des Ganzen, das macht am Ende den Frust so groß. Natürlich ein 4-0 oder ein 0:4 zurückzuliegen nach 55 Minuten ist unschön, wenn du nicht bei den Bayern spielst, überall unschön. Aber zur Wahrheit gehört dazu, ich glaube, viel von dieser Enttäuschung ist eben darin bedingt, dass die letzte Saison allen unglaubliche Kraft gekostet hat, die es mit Werder Bremen gehalten haben und jetzt die Erwartung natürlich da war, dass die handelnden Personen, die allesamt in ihrem Amt bestätigt wurden, es in diesem Sommer anders machen. Nochmal, das kann immer noch passieren. Der Kader steht nicht final und es kann dann ab dem 1. September abends um 21 Uhr sein, dass wir sagen, das ist jetzt zumindest ein solides Gerüst, mal gucken, was sie daraus jetzt machen. Mhm. Das ist absolut möglich. Aber dass es halt eben erneut so viele Faktoren gibt, wenn wir uns diesen Sommer anschauen auf dem Transfermarkt, späte Transfers, viele Verletzungen, Auftaktniederlage, nicht gut gespielt im Pokal, in der Vorbereitung nicht wirklich geglänzt. Und dazu haben wir die ganzen Themen, die abseits des Ganzen ist. Tribüne stürzt ein. Oh, ja, ja. Du hast ein Corporate Design, was zumindest ein paar Ähnlichkeiten aufwirft. Du hast einen Präsidenten, der nicht weitermacht. Also du hast so viele Themen rund um den Verein, was, glaube ich, jetzt in den 3 Monaten für alle Beteiligten da draußen vielleicht einfach ein bisschen zu viel war.
Dazu passt die Frage von Marcel unterstrich, natürlich unterstrich, Flemmig. Wie lange gilt der Spruch, wir brauchen Zeit?
Ich glaube, dass tatsächlich diese eben schon angesprochene Länderspielpause Ende September ein ganz guter Gradmesser sein wird. Mhm. Du hast bis dahin jetzt, also nochmal, du hattest das Spiel jetzt in Freiburg, das ist eine super schwierige Partie zu Hause gegen RB Leipzig und dann 2 Aufgaben in Köln und zu Hause gegen Augsburg, wo du zwar die letzten Jahre nicht gut aussahst, aber die, wo zumindest Punkte möglich wären. So, und dann hast du danach einen 3-Wochen-Break diesmal, wo zum jetzigen Zeitpunkt sich bei Werder jetzt nicht unglaublich viele Nationalspieler herauskristallisieren, die du nutzen musst. Mhm. Alle, die, wo du Testspiele machen musst, wo du Niklas Stark, Mitchell Weiser, Felix Agu wieder ranbringen musst an die Mannschaft mit Minuten. Und ich glaube, danach, wenn du, dann hast du 1-2 Aufgaben gegen Paderborn unter anderem. Wenn es dann nicht funktioniert, dann hast du irgendwann diesen Zeitaspekt nicht mehr. Also das, so ehrlich muss man sein. Ich glaube, bis zur Länderspielpause sollte man sehr kritisch sein, aber ihnen Zeit zur Not noch einräumen. Aber dass wir das überhaupt machen müssen, aber ich wiederhole mich, ist einfach nur bedingt dadurch, dass du es erneut nicht geschafft hast, Bundesliga-fit zum Bundesliga-Start zu sein.
Ja, die nächste Aufgabe, RB Leipzig, das wird im Zweifel auch keinen Spaß machen.
Ja, nochmal, das sind alle Spiele, Sinelin hat es, glaube ich, jetzt habe ich wieder Lin gesagt. Ich hoffe, Daniel Thun verzeiht sich, falls er sie mal sehen
sollte. Kommt jede Folge.
Ja, und hat es letztes Mal ganz gut gesagt, solche Partien Freiburg, Leipzig zu Hause, das waren die letzten Jahre auch immer mal wieder mal 50-50-Spiele, wo du echt lange gut dagegen gehalten hast. Leipzig kommt mit einem Selbstbewusstsein her, haben echt gut gespielt gegen Gladbach am ersten Spiel, haben auch einen guten Kader wieder zusammen. Du bist der absolute Underdog in diesem Spiel. Und trotzdem ist zu hoffen, dass es ähnlich wie es im letzten Jahr war, da erinnere ich mich, war ich gegen Leverkusen zu Hause am zweiten Spiel, da hast du 4-1 in Frankfurt verloren, die Laune war unglaublich schlecht und dann hast du gegen Leverkusen zu Hause mit dem Stadion eine Macht kreiert, eine Stimmung kreiert, wo du merktest, alle rund um diesen Verein wollten das nicht mit sich machen lassen jetzt gerade. Und das ist für mich die einzige positive Sache, wo ich irgendwie gucke, hey, wenn du das nochmal schaffst für Samstag, bis dahin ist das ganze Transferthema endlich mal zu Ende. Du kannst dich konzentrieren, du weißt, wer auf dem Platz steht und dann heißt es 15:30 beste Anschlusszeit Samstag und dann muss irgendwie diese Mannschaft im Stadion ein Gefühl kreieren, wo alle sagen, hey, da sind endlich mal 11 Leute auf dem Platz, die sich wirklich zerreißen.
Da hast du mir ein bisschen heiß gemacht. Ich habe jetzt schon Bock auf Samstag. Ja,
könnt direkt losgehen.
Wirklich, geil. Hey, unterstrich no. Ich würde gerne mal wissen, wofür Werder, in Klammern Tune, fußballerisch eigentlich stehen will. Das ist sowas von konzeptlos, fürchterlich. Umschalten, wenn man 25 Meter mit allen eigenen Spielern vorm eigenen Tor steht, klappt auf jeden Fall nicht. Und mit Ball wissen die ja noch weniger anzufangen.
Es ist die Geschichte, die, ich glaube, dann ab nächster Woche deutlich größer wird. Was möchte Daniel Thune eigentlich? Nochmal, wir haben tausendmal besprochen und auch er hat es immer wieder gesagt, er kam als Feuerwehrmann, er sollte diesen Verein in der Liga halten, war nicht glamourös, aber hat er geschafft. Jetzt hatte er diese Vorbereitung, die er selber jetzt im Nachgang als sehr holprig beschreibt, aufgrund eben der äußeren Umstände. Jetzt hast du diesen ersten Spieltag, der noch ein bisschen hergeschenkt ist, Leipzig von mir aus. Und spätestens ab dem dritten Spieltag möchte auch ich von ihm wissen, was möchte er für einen Fußball spielen. Denn da stimme ich schon mit ein. Immer mal wieder ein paar Ansätze erkennt man zwar, aber diese eine klare Spielidee, soll es jetzt nur über Flanken funktionieren, soll es nur über Konter funktionieren, wie willst du im Ballbesitz im Zehnerraum agieren, wie bist du eher ein Standardteam, keine Ahnung, erkenne ich nicht. Mhm. Sondern das ist halt das Problem, was ich am Anfang meinte, du hast Phasen, da spielst du völlig in Ordnung mit, es sieht völlig okay aus, es reicht aber nicht und dann hast du auch Momente, wo du 20 Minuten kaum an Ball kommst, wo du einfach nur jeden Ball hinten raustrischt und wo nicht zu erkennen ist, was soll die Mannschaft dann machen, wenn sie unter Druck ist, wie soll sie dann agieren? Und wenn du das nicht erkennst, das ist jetzt seine klare Aufgabe und die ist natürlich super schwer, wenn die ganze Mannschaft eigentlich gar kein Training zusammen hat, aber diese Automatismen endlich in diese Mannschaft zu bringen und das daran wird er sich spätestens ab dem dritten Spieltag messen lassen müssen.
River Scout. Das wird jetzt ein bisschen länger. Zunächst sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das war Freiburg, nicht Meppen. Deren Kader ist qualitativ mindestens 2 Klassen besser als unserer. Und auch wenn ich kein großer Daniel Thune-Fan bin, weil er mir zu oft um den heißen Brei redet, es war das erste Spiel. Trotzdem stürmen mich 2 Dinge, Laufleistung und Behäbigkeit. Wenn du qualitativ unterlegen bist, musst du wenigstens mehr laufen, körperlicher sein und konditionell dagegenhalten. Das ist Fußball einmal eins. Qualität lässt sich nur schwer trainieren, Kondition schon. Wolfsburg wurde damals schließlich auch nicht Meister, weil es individuell die beste Mannschaft der Liga war. Über das Spiel kann man diskutieren. Freiburg war effizienter, aber nicht unbedingt so viel besser. Doch warum läuft Freiburg nach 2 Quali-Spielen trotzdem 3 Kilometer mehr als wir? Und warum wirkt unser Spiel so behäbig? Körperlichkeit und Kondition holt man sich in der Vorbereitung. Genau das muss sich der Trainer anlasten lassen. Jetzt ist der Zug weitgehend abgefahren und mit diesem Ballast geht Daniel Thune in die Saison. Gehst du da mit?
Es sind viele wahre Punkte dabei und die aber auch in dem Fall wieder zu erklären sind, weil du hast, guck dir die Startelf an. Du hast mit Senelin natürlich gestern jemanden, der hatte sowohl Magenprobleme, als ist unter der Woche auf dem Rücken gefallen. Also er sollte eigentlich fast gar nicht spielen, musste dann irgendwie 45 Minuten doch durchhalten. Also der auch die ganze Vorbereitung verpasst hat. Du hast mit Ludovic Reis und Niklas Füllkrug 2 Neuzugänge in der Startelf dabei gehabt, die beide nicht viel Spielpraxis zuletzt hatten, auch immer mal wieder angeschlagen waren, die beide erst seit 1,5 bis 2 Wochen in Bremen sind. Mhm. Das heißt, du hast dort die Mannschaft, die da auf dem Platz war, die kann fast gar nicht so fit sein, weil du viel zu viele Akteure dabei hast, die entweder keine Spielpraxis haben, viel zu kurz dabei sind, viel zu lange verletzt waren. So, und das ist der große Unterschied. Freiburg kommt da an und natürlich dürfen die, in der Theorie, gebe ich vollkommen recht, niemals mehr laufen, wenn die am Donnerstag noch gespielt haben. Mhm. Aber das sind 11 Spieler, die sind in der ganzen Vorbereitung, die waren eigentlich letztes Jahr fast alle schon da. Mhm. Die kennen jetzt alle Systeme, die haben die ganze Vorbereitung mitgemacht. Da ist keiner gerade noch dazugekommen. Da ist keiner großartig verletzt ausgefallen in der Vorbereitung. Das ist eine fertige Bundesliga-Mannschaft. Und der SV Werder Bremen, zumindest an dem Sonntag, das heißt nicht, dass es eine Zukunft nicht ist, dem Sonntag war alles, aber keine fertige Bundesliga-Mannschaft.
Sind wir wieder bei der Frage, wie lange gilt, wir brauchen noch Zeit. Machen wir jetzt aber nicht weiter. Simon-Nero, wo Paul? RFB Nagy.
Gute Frage, hat mich auch sehr gewundert. Also war ja schon auch von Tune selbst als Shootingstar betitelt. Einer der klaren Gewinner der Vorbereitung. Jetzt kann man drüber reden, ob er dann beim 0-4 noch so einen großen Unterschied gemacht hätte. Aber Tune hatte zwar im Vorfeld schon angedeutet, ist jetzt noch kein Startelf-Kandidat, weil ihm schon noch einige Dinge missfallen in der Entscheidungsfindung, letztes Drittel gegen den Ball arbeiten. Aber man kann schon das Ganze hinterfragen, wenn jemand so auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ich möchte jetzt, wir haben vorhin gesagt, wir wollen kein Spielerbashing machen, deswegen möchte ich nicht zu doll auf Marco Krull hinaus. Aber ich glaube, mittlerweile soll den meisten eingefallen sein, guter Mann gegen den Ball, einige Probleme mit dem Ball nach vorne, aktuell zumindest. Und dass man da ihm gar keine Minute gibt, fand ich es auch sehr verwunderlich.
Wo Paul? Wir fordern mehr Paul. Also ich jetzt zumindest. So, das war's schon wieder.
Und das haben wir überstanden.
Genau. Bleibt mir noch zu sagen, lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcast, YouTube, Instagram. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only. Alles andere wird gelöscht. Kicke, wie war's heute?
Ja, war scheiße. Macht keinen Spaß. Brauche ich nicht wieder.
Ach, Kicke. Wird besser, glaube ich wirklich. Wie war die Folge für dich, Coach?
Für mich war sie super.
Na, immerhin. Wie war es für dich, Bjarne? Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, einfach viel zu tun, glaube ich, viel zu besprechen gerade, was wichtig ist, auch mal einzuordnen. Und ich glaube, lasst uns jetzt alle zusammen noch diese paar Stunden, wann auch immer ihr es euch anguckt, bis zum Transfermarktschluss dann irgendwie überstehen. Und dann heißt es ab Mittwoch, das Ganze einzuordnen. Was bedeutet das jetzt für einen Kader? Dann ist es eine ganz kurze Zeit bis Samstag. Und dann kann man sich ein neues Bild bilden. So, das erste Bild sieht nicht gut aus, aber das ist bei weitem nicht das letzte. Und die Saison hat gerade erst angefangen. Und deswegen glaube ich, es gehört gerade dazu, auch auf meiner Position viel Kritik zu üben. Aber die Saison hat erst angefangen. Also nicht alles komplett kleinreden. Das funktioniert auch nicht.
Kann ja noch viel pinseln auf diesem Bild. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank.